Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Wir haben noch Ostern und da ist es gut, sich diese Nachricht immer mal wieder in Erinnerung zu rufen, denn unsere Welt ist, finde ich, so stark geprägt von Dunkelheit, von Tod, von Zerrissenheit. Da müssen wir den Sieg, von dem wir leben dürfen, immer mal wieder verkünden und in den Blick nehmen. Und außerdem ist heute das Osterfest der orthodoxen Kirchen, der Geschwister aus den orthodoxen Kirchen, irgendwo zwischen Jerusalem, Istanbul, Athen, Kiew, Moskau, die feiern heute ihr Ostern. Das liegt daran, dass Ostern eben nicht an einem 24.12. liegt, an einem Datum, sondern dass die Berechnung anders gemacht wird und da die Berechnungsgrundlagen, manchmal fällt es auf dasselbe Jahr und manchmal auf denselben Tag und manchmal eben nicht. Christus voskres und jest vitilno voskres. Das sagen zum Beispiel russischsprachige Schwestern und Brüder von uns. Könnt ihr es glauben, dass Jesus auferstanden ist? Könnt ihr es glauben, dass einer vom Tod zurückkam ins Leben? Könnt ihr es glauben, dass Schuld überwunden werden kann in dieser Welt? Dass Neuanfang möglich ist? Die Jünger konnten es lange nicht glauben, obwohl sie doch eigentlich ganz dicht dran waren. Aber offensichtlich ist der Weg vom Kopf ins Herz der längste Weg der Welt. Wer mit Teenies zusammenwohnt, der kennt das vielleicht, dass gesagt ja nicht gleich gehört ist und gehört auch nicht gleich verstanden ist. Aber vielleicht braucht man dafür auch keine Teenies, sondern vielleicht weiß man das auch so. Wie oft hat Jesus es seinen Jüngern gesagt? Der Menschensohn wird leiden, er wird sterben und er wird nach 3 Tagen auferstehen. Wenn ihr euch Matthäus, Markus, Lukas Evangelium durchlest, 3-mal kündigt er das an. 3-mal hören es die Jünger von Jesus und verstehen es offensichtlich nicht. Ostern. Das Ende des Markus Evangeliums ist ein ganz besonderes Ende. Es endet mit einem Vers in Kapitel 16, Vers 8, wo Jesus den Frauen am leeren Grab erschienen ist und dann ihnen sagt, sie sollen zurückgehen und es den anderen erzählen. Und dann berichtet Markus 16, Vers 8, da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas. So sehr fürchteten sie sich. Fliehen, davonlaufen, zittern vor Angst, sich fürchten. Das sind die letzten Worte des Markus-Evangeliums. Dabei hatte es doch ganz anders angefangen, das Markus-Evangelium. Am Anfang heißt es, der erste Vers, Markus 1, Vers 1, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Wenn man hier ankommt, denkt man sich eigentlich eher, okay, das ist das Ende des Evangeliums von Jesus Christus. Sie laufen davon. Und so ist es auch erstmal geblieben. Bis dann im 3., 4. Jahrhundert die Verse 9 bis 20 angeschlossen wurden. Offensichtlich nicht von Markus, wenn man das sprachlich analysiert. Über die Gründe und über die Herkunft weiß man nichts. Wenn man sich diese Verse durchliest, dann stellt man fest, das ist das, was wir im Matthäus und im Lukas und im Johannesevangelium finden. Die Begegnung mit den Auferstandenen. Und das fällt so etwa in die Zeit, in der das Neue Testament zusammengestellt wurde. Vielleicht war das eine Überlieferung, wo man gesagt hat, so kann das doch nicht enden. Ich merke, wenn ich Markus 16, Vers 8 lese, dann wirft es eine Frage in mir auf. Die Frauen können doch nicht schweigen. Wieso laufen die jetzt weg vor Angst und sagen nichts? Und merke dann selber sehr schnell, wie oft schweige ich. Da, wo ich eigentlich genau weiß, jetzt könnte ich doch, so wie Ute eben erzählt hat, missionarisch werden. Von dem erzählen, was mein Herz erfüllt. Wie das genau gekommen ist, wissen wir nicht. Kurz gefasst würde ich sagen, dem Heiligen Geist hat es gefallen, dass wir heute das Markus-Evangelium so vorliegen haben, wie wir es vorliegen haben. Und das finde ich etwas Wunderbares, im Blick auf die Heilige Schrift davon ausgehen zu können, dass das, was uns hier vorliegt, nicht irgendwie Zufall, nicht menschlicher Weisheit entsprungen ist, sondern der Heilige Geist, Gott in seinem Heiligen Geist, hat es so gewollt, dass wir die Bibel so vorliegen haben, wie wir sie vorliegen haben. Neugierig geworden? Dann gucken wir doch mal rein in diese letzten 12 Verse aus dem Markus-Evangelium. Markus 16, Verse 9 bis 20. Früh am ersten Wochentag war Jesus vom Tod auferstanden. Zuerst zeigte er sich Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie machte sich auf den Weg und erzählte es denen, die bei ihm gewesen waren und die jetzt trauerten und weinten. Die konnten nicht glauben, was sie von Maria hörten. Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Danach zeigte sich Jesus 2 Jüngern. Er kam in fremder Gestalt zu ihnen, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Da kehrten sie um und erzählten es auch den anderen. Aber auch den beiden glaubten sie nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den 11 Jüngern, als sie gerade beim Essen zu Tisch lagen. Er warf ihnen vor, dass sie nicht geglaubt hatten und uneinsichtig gewesen waren. Denn sie wollten denen nicht glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Jesus sagte zu den 11 Jüngern, geht in die Welt hinaus, verkündet allen Menschen die gute Nachricht. Wer glaubt und sich taufen lässt, den wird Gott retten. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. An folgenden Zeichen sind die Menschen zu erkennen, die an mich glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Wenn sie mit bloßen Händen Schlangen anfassen und tödliches Gift trinken, wird ihnen nichts passieren. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund. Nachdem Jesus, der Herr, das zu den 11 Jüngern gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen. Er setzte sich an die rechte Seite Gottes. Die 11 Jünger zogen los und verkündeten überall die gute Nachricht. Der Herr war mit ihnen am Werk und bestätigte ihre Worte durch viele wunderbare Zeichen. Was für ein fulminantes Ende. Wenn man sich einfach einmal anguckt, was passiert ist zwischen dem ersten Vers, Vers 9, und dem letzten Vers, Vers 20. Verschreckt saßen sie beieinander, sie glaubten nicht, 3-mal kommt das vor in diesem Text, und am Ende die gute Nachricht in aller Welt, verbreitet von dieser Schar und von Jesus. 3 Gedanken zu dem Text. Zum einen gesunde Skepsis, zum anderen echte Begegnung und zum dritten neu beauftragt. Gesunde Skepsis. Da sitzen sie also wieder zu Tisch oder liegen zu Tisch. Die Jünger sind wieder beieinander. Aber einer fehlt. Jesus fehlt. Der doch eigentlich die Mitte und der Ankerpunkt ihrer Gemeinschaft war. Was sollten sie jetzt miteinander tun ohne Jesus? Dieser Haufen zusammengewürfelter Fischer, Zeloten, Kollaborateure, die sie waren. Jesus fehlt. Und doch waren sie zusammen. Und noch einer fehlt, Judas, der ihn verriet, war auch nicht dabei. Also statt 12 plus 1, 13, sind sie nur zu 11. Warum sind die 11 zusammen? Warum sind sie immer noch zusammen? Jeder hatte Schuld zu tragen. Alle sind weggelaufen. Petrus, der ihn verleugnet hat, ist das nicht eigentlich genauso schlimm, wie ihn zu verraten? Jeder hätte seinen Grund gehabt, dieser Versammlung hier fernzubleiben, sich stickumheimlich vom Acker zu machen, wieder fischen zu gehen. Außerdem war es sicher gefährlich in Jerusalem. Die Häscher, die Jesus gepackt haben, in diesem versteckten Garten, die waren sicher noch unterwegs und wollten sicher mit Stumpf und Stiel ausrotten, diese ganze Bewegung, die Unruhe verursacht hat. Nein, die 11 sind zusammen. Und es wirkt auf mich, ohne dass das im Text irgendwie benannt würde, als wären sie in Trauer miteinander am Verarbeiten. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir als Menschen sind nicht fürs Alleinsein geschaffen. Das haben wir gemerkt auf der Cuxhaven-Freizeit, wie wir dort erlebt haben, wie Gemeinschaft uns belebt. Unser Miteinander, jeden Einzelnen und auch uns als Christustreff. Es tut uns einfach gut, aus dieser gemeinschaftsarmen Zeit, aus der wir kommen, wieder in die Gemeinschaft zu kommen. Wir brauchen Gemeinschaft, wenn mein Glaube nicht mehr trägt. Brauche ich die Schwestern und Brüder, die ein Stück für mich glauben, die meinen Glauben tragen, wo mein Zweifel vorherrscht. Ich brauche Gemeinschaft in der WG, in der Familie, im Hauskreis, in Freundschaften, die tragen und die ein Stück Heil schaffen. Vieles lag brach in den letzten Monaten. Und das dürfen wir und müssen wir und sollten wir wiedergewinnen für unser eigenes Heil, für unsere eigene Gemeinschaft. Gemeinschaft, die nicht getragen ist von guten Beziehungen allein, sondern getragen von Jesus, der Mittelpunkt und Ankerpunkt von Gemeinschaft ist. Denn klar ist ja auch, es wäre ja viel einfacher ohne Menschen, oder? Dann müsste man nicht immer alle einbeziehen mit in die Entscheidungen und man müsste nicht immer Kompromisse finden und Krisen managen und was nicht alles. Und Jesus hat uns als Menschen in Gemeinschaft zusammengestellt. Diese 11 waren als Gemeinschaft zusammengeblieben. Wie war wohl die Stimmung bei Tisch? Vermutlich eher Trübsal als Party, vermutlich eher in Gedanken versunken, jeder für sich. Oder vielleicht mal ein raunendes, gedämpftes Gespräch irgendwo an einem Tischende. Mitten im Trauerprozess über das, was da passiert ist und über das, was sie 3 Jahre erlebt haben und auf einmal am Kreuz zu einem Endpunkt gekommen ist. Und dann kommt Maria Magdalena. Und ich stelle mir vor, wie manche von den Jüngern auch erstmal irgendwie die Stirn in Kräuseln ziehen und denken, ja, die war ja immer schon so ein bisschen überkandidelt. Also Jesus hatte wirklich zu tun mit ihr. 7 Dämonen musste er bei ihr austreiben. Und wenn ihr die Bilder von The Chosen im Kopf habt, dann könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie es vielleicht gewesen war mit Maria Magdalena. Der hatte wirklich zu tun und die war ja wirklich so ein bisschen durchgeknallt. Und jetzt kommt es ja auch noch mit der Auferstehung. Ja, ist klar. Das passt. Klar, verständlich, dass die Jünger auch erstmal eine gesunde Skepsis haben. Dass man nicht alles glaubt, was man so hört. Vor allen Dingen, dass man auch anguckt, welche Person spricht da gerade. Ob man das jetzt sofort glaubt oder erstmal nochmal ein Rad Intellekt dahinter schiebt. Wie ist das mit der Auferstehung? Ist das nicht in unserer Welt völlig unglaubhaft? Nur weil das Grab leer war, sprechen wir von der Auferstehung? Es ist doch noch nie einer zurückgekommen, so dass wir es erlebt hätten. Oder eben doch? Jesus, von denen die Berichte verkünden? Aber das leere Grab anders zu erklären, braucht meines Erachtens mehr Glauben, als an die Auferstehung zu glauben. Daran zu glauben, dass Gott nichts unmöglich ist, dass der, der die Welt geschaffen hat, der alles am Leben erhält, jeden neuen Tag, dass es dem auch möglich sein sollte, den Tod auszuhebeln. Das scheint mir leichter zu glauben, als jetzt irgendwie zu erklären, das Grab war leer irgendwie, ja, weil der war scheintot und nee, wer die römischen Hinrichtungsmethoden kennt, weiß, dass das nicht glaubwürdig ist. Ja, die Jünger haben den Leichnam geklaut. Nee, die hätten vielleicht ein Interesse daran gehabt, aber die Römer und die jüdischen Oberen, die hatten so viel Interesse daran, den Leichnam zu finden und vorzeigen zu können und sagen zu können, hier ist er ist nicht auferstanden. Das ist auch nicht glaubhaft. Das zu erklären, braucht mehr Glauben. Das Wichtigste für mich, wichtigste Argument für mich, für die Auferstehung, ist diese 180-Drehung der Jünger. Das, was sich bei ihnen verändert hat, zwischen Vers 9, sie glauben nicht und sie können es nicht wahrhaben und sind in gemeinsamer Trauer beisammen, und Vers 20, wo sie hinausgehen in alle Welt und das Evangelium innerhalb der nächsten 30 Jahre in der damals bekannten Welt verbreitet wurde, die Nachricht von der Auferstehung. Dass die, die kleingläubig waren, auf einmal die Zeugen waren, die vorher in Galiläa groß geworden sind, sozusagen das Hinterland des Heiligen Landes, und es gerade mal mit Jesus bis Jerusalem geschafft haben, jetzt auf einmal in alle Welt ausziehen und in Rom und in anderen Weltgegenden das Evangelium verkünden. Das ist für mich ein großes Wunder und die entscheidende Bestätigung für die Auferstehung. Also Maria ist gekommen und sie glauben nicht. Und dann kommen noch 2 andere, deren Geschichte im Lukas-Evangelium etwas breiter ausgeführt wird. Kleopas und sein Kumpane, sein Mitjünger auf dem Weg nach Emmaus, wo Jesus ihnen begegnet. Die 2 erzählen auch. und die 11 sind immer noch genauso skeptisch. Wenn wir uns den Text nochmal angucken, in Vers 11 steht, sie konnten nicht glauben. In Vers 13 sagt Markus, sie glaubten nicht, stellt es fest. Und in Vers 14 sagt Jesus, ihr wolltet nicht glauben. Gefangen in der eigenen Skepsis. Skepsis ist gut und gesund. Mir geht es jedenfalls so, dass ich immer erstmal eine Runde skeptisch bin, bevor ich an etwas glaube oder mich über irgendeinen komischen Meistertitel freue oder sonst irgendwas. Skepsis ist gesund. Aber Skepsis hat auch eine Grenze. Dort, wo ich gefangen bin in meiner eigenen Skepsis und mich nicht überzeugen lasse von den Indizien, wohin sie mich führen, da bin ich im Unglauben. So benennt es Jesus hier. Ich finde es unglaublich tröstlich, dass Jesus es nicht bei Maria belässt, der sie nicht glauben konnten, und selbst bei den beiden, denen sie auch noch nicht glauben konnten, belässt, sondern dass er nochmal eine Schippe drauf geht und ihnen selbst begegnet in Jesus. So ist es vielleicht auch manchen von euch gegangen, die ihr das erste Mal das Evangelium gehört habt und es irgendwie eine interessante Nachricht war oder es nicht glauben konntet und es dann eine zweite Begegnung gab und einen dritten, der davon erzählt hat. Mir jedenfalls ist es so gegangen. Ich brauchte eine Weile, dass das vom Kopf ins Herz sacken konnte, dass das Realität ist, die mein Leben verändert. Schließlich kommt also Jesus. Ostern als das Schlüsselerlebnis. Für Maria, na klar, die hatte viel mit Jesus erlebt. Die hat ihm, glaube ich, nach dem, was sie erlebt hat in ihrem Leben, alles zugetraut. Auferstehung für Maria zu glauben, kein Problem. Und ich glaube, es gibt solche Menschen, die so viel mit Jesus erleben, dass sie problemlos ihm alles zutrauen. Mir fällt das viel schwerer. Ich muss immer erst mal meine Skepsisrunde drehen und dann kann ich irgendwann glauben mit gedämpfter Euphorie, wie das so mein Naturell ist, aber dann auch mit Überzeugung. Für die Emmaus-Jünger war es auch ein Schlüsselerlebnis. Sie laufen nach Emmaus bedrückt, ihnen begegnet Jesus und sie kehren noch am selben Abend um. Und ich stelle mir das vor, dass sie zurück diese 30 Kilometer laufen nach Jerusalem und begeistert davon erzählen. Die kommen begeistert in den Raum rein und treffen auf eine Wand der Skepsis. Und irgendwann erreicht diese Botschaft auch die 11. Mein Jugendreferent, bei dem ich viel im Glauben gelernt habe und für mein Leben, der hat uns immer gesagt, also wenn irgendwann rauskommt, dass das Grab voll war und dass Jesus nicht auferstanden ist, dann werfe ich noch am selben Tag alle Brocken hin und mache irgendwas ganz anderes. An der Auferstehung, so hat er gesagt, hängt der ganze Glaube für mich. Mich hat das damals schockiert. Wie kann man an so einem kleinen Fakt alles festmachen? Und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr geht es mir genauso. Wenn das irgendwann mal rauskommen sollte, dass Jesus nicht auferstanden ist, dann hat mein Glaube kein Fundament mehr. Mein Glaube keinen Sinn mehr. Paulus spricht davon auch in 1. Korinther 15. Dort heißt es ab Vers 3, was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tage auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er hat sich Kephas gezeigt, Petrus, danach den 12. Und später zeigte er sich 500 Brüdern und Schwestern auf einmal. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind aber gestorben. Danach hat er sich Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln. Und ganz zuletzt hat er sich auch mir gezeigt. Und dann einige Verse später, wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr immer noch Sünder. Dann sind also auch die verloren, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. So klar und so deutlich schreibt es Paulus, so wichtig ist die Auferstehung, so wichtig ist Ostern als historisches Datum in der Weltgeschichte. Unser Glaube braucht Begegnung, echte Begegnung, wie wir sie erlebt haben. Echte Begegnung durch den Heiligen Geist, denn Glaube kommt nicht von selbst. Glaube ist kein Entschluss, den ich irgendwann treffe, sondern wie sagt Luther in der Auslegung, des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Nicht eigene Vernunft oder Kraft, kein Willensentschluss, nicht das Zeugnis anderer Menschen ist das Entscheidende, sondern dass mir Gott selbst begegnet in seinem Heiligen Geist. Der den Jesus verheißen hat im Johannesevangelium, als den, der euch alles erklären wird, so sagt Jesus in Johannes 14, was ich euch gesagt habe. Wir brauchen Begegnung, die tägliche Begegnung mit diesem, unserem Herrn und Meister, der auferstanden ist. Wie mit einem Freund, mit ihm zu leben, den Tag zu beginnen, mit einem Gebet, ihn zu begrüßen als den Herrn in meinem Leben und mit ihm mein Leben zu gestalten. Bibel und Gebet nicht als Höhepunkte an einem schönen Feiertag zu nehmen, sondern als Lebensmittel, die wir brauchen für unsere tägliche Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen. Wir brauchen Begegnung mit der Gemeinschaft mit anderen Geschwistern. Wir brauchen Begegnung mit denen, die mit uns in der Nachfolge Jesu unterwegs sind. Die Freunde, die Gebetspartner, der Hauskreis, das Team oder was auch immer. Das Erstaunliche ist, dass Jesus mit keinem einzigen Wort auf ihren Unglauben weiter eingeht, sondern er schallt ihren Unglauben und dann ist das Nächste, was er sagt, dass er sie neu beauftragt. Geht hin in alle Welt. Und dann sagt er diese Verse, die für uns bekannt sind aus anderen Evangelien und ich lese sie uns nochmal vor. Jesus sagt, geht in die ganze Welt hinaus, verkündet allen Menschen die gute Nachricht. Wer glaubt und sich taufen lässt, den wird Gott retten. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Und an folgenden Zeichen sind die Menschen zu erkennen, die an mich glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Wenn sie mit bloßen Händen Schlangen anfassen und tödliches Gift trinken, wird ihnen nichts passieren. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund. Das ist der Auftrag, den Jesus diesem verschreckten Haufen, die gerade mal geschafft haben, irgendwie das zu begreifen, was da geschehen ist, den er ihnen mitgibt. Retten und verurteilen ist da in Vers 16 ein Satz, der uns verstört und erstmal aufhorchen lässt. Einen kurzen Moment in der Geschichte haben wir reichen Christen im Westen gedacht, wir könnten das Gericht Gottes über Bord werfen. Das ist doch nicht so wichtig. Die Liebe Gottes, die dominiert doch alles. Und dann leben wir auf einmal in einer Welt, die so gekennzeichnet ist von Bösen, dass sich machtvoll entfaltet und mitten in unser Leben eindringt, dass uns auf einmal bewusst wird, dass das Böse gar nicht irgendwo da ist, sondern dass das Böse mitten in meinem Herzen ist und sich ganz schnell hier auch in Vorverurteilungen oder auch in manchen Handlungen, Aktionen, mindestens aber Gedanken breit machen will. Wir brauchen das Gericht. Wir brauchen es, dass Jesus uns zur Rechenschaft zieht in dieser Welt. Wir brauchen Gerechtigkeit und wir brauchen es, dass wir vor diesem Gericht gerettet werden, weil sonst keiner von uns bestehen könnte. Meine Gedanken verurteilen mich an jedem neuen Tag. Ein Schlüssel ist für dies, das Verständnis von Richten und Retten ist für mich in Johannes 12 zu finden. Johannes Evangelium Kapitel 12, die Verse 47, 48, da heißt es, Jesus sagt, wer hört, was ich sage und sich nicht danach richtet, den verurteile ich nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um über diese Welt Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer mich ablehnt und meine Worte nicht annimmt, hat seinen Richter schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihm am letzten Tag verurteilen. Das ist die Einladung von Jesus, in dieser Welt neu anzufangen und Zerbrochenheit und böse Gedanken und die schlechte Seite des eigenen Herzens hinter sich zu lassen und sie heilen zu lassen von Gottes Liebe und Gottes Licht. Warum musste Jesus kommen? Genau deswegen, weil in dieser Welt etwas zerbrochen ist und heil werden muss. damit die Zerstörung nicht um sich greift und uns alle mit sich nimmt und verschlingt. Und dann redet Jesus von den Zeichen seiner Gegenwart auf dem Weg. Geister austreiben, Sprachengebet, Krankenheilung und das mit den Schlangen und dem Giftbecher noch dazu. Drei Kennzeichen von Gemeinde durch alle Jahrhunderte hindurch. Dass das Böse keine Macht hat, keine größere Macht jedenfalls als Jesus. Und Maria Magdalena ist da das beste Beispiel dafür. 7 Dämonen ausgetrieben. Wir haben das einmal erlebt als Studentengruppe in Greifswald, dass bei uns 2 Studentinnen dabei waren, die so etwas Dämonisches im Gesicht schon erkennbar hatten und die bei uns dabei waren und wo sich deren Gesicht aufhellte und die dann 2 von uns mal mitgenommen haben zu einer Sitzung in einem Dachgeschoss in irgendeinem alten Uni-Gebäude und wo wir auf einmal davor waren und sagen mussten, hier sind böse Mächte und hier brauchen wir jetzt Jesus, dass er diese Dämonen austreibt. Und dann haben wir uns mit einem befreundeten Pastor dort zusammengesetzt und haben das mit ihm besprochen und er ist mit uns hingegangen. Und da haben wir das erlebt, dass Jesus mitten in dieser Welt böse Mächte, die von Menschen Besitz ergreifen, zurückdrängt und Menschen frei macht und sich das bis in die Gesichtszüge der beiden Frauen erkennbar zeigte. Zeichen, die wir erwarten dürfen. Können wir glauben, dass Jesus auferstanden ist? Dann können wir auch glauben, dass Jesus Kranke gesund machen kann, dass er Dämonen austreibt. Die Überschrift des Markus-Evangeliums heißt, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, der erste Vers. Und es ist, als wollte Markus sagen, mit diesem ursprünglichen Ende, die liefen davon und jetzt bist du Teil der Geschichte. Dass es bis zu uns gegangen ist, die gute Nachricht. 2000 Jahre später ist das Zeichen dafür, dass die Leute nicht ihre Klappe halten konnten, sondern dass sie erzählt haben. Und dass jetzt der Staffelstab an uns geht und wir Teil der Geschichte sind. Das war nur der Anfang der Geschichte von Jesus. Jetzt sind wir Teil davon. Hast du schon mal überlegt, wie wahrscheinlich es ist, dass du geboren wurdest? Meine Großeltern waren im Krieg. Mein Großvater hat meinen Vater vermutlich gezeugt auf einem Aufenthalt einem Kriegsaufenthalt zu Hause. Wenn er den nicht gehabt hätte, dann gäbe es mich nicht. Wie unwahrscheinlich ist das, dass unsere Ururgroßeltern sich getroffen und einander geheiratet und Kinder gezeugt hätten? Und wie unwahrscheinlich ist das, dass das in der nächsten Generation passiert ist? So unwahrscheinlich ist unser Leben. Wie unwahrscheinlich ist unser Glaube, dass uns jemand das so nahe bringt, dass jemand in uns investiert und uns den Glauben weitergibt und dass der Heilige Geist dadurch wirkt. Und wir heute hier sitzen und stehen können als kleine Lichter in dieser Stadt, in unserem Umfeld, in unseren Nachbarschaften, auf der Arbeit und wo wir Licht für Jesus sein dürfen. Wir sind Teil dieser Geschichte von Jesus. Maria macht sich auf den Weg, heißt es in Vers 11. Die beiden Emmaus-Jünger kehrten um, heißt es in Vers 13. Und die 11 wurden neu beauftragt von Jesus in Vers 15. Die ersten 3, die brauchten keine Beauftragung. Die sind einfach losgezogen, weil das Herz voll war und raus musste. Jeder, wie er es braucht. Ich brauchte auch einen Tritt im Hintern. So einen kleinen, deutlichen Hinweis. Markus, wie ist das denn jetzt bei dir? Du weißt so viel, du weißt eigentlich alles über den Glauben. Vertraust du Jesus dein Herz an und dein Leben an? Wie war es bei dir? Brauchtest du auch einen Tritt im Hintern? Oder ist dir Jesus so begegnet, dass dein Herz voll war und du gar nicht anders konntest, als loszugehen und weiterzusagen? Und jetzt, das Evangelium geht weiter mit dir und mit mir. Was ist jetzt für dich dran? Ist für dich dran, Gemeinschaft zu suchen, dass dein Glaube auch in Zweifeln nicht verschütt geht, sondern getragen wird von Schwestern und Brüdern, dann, wenn deine Zweifel stark sind und du zu anderen Zeiten dann wieder andere tragen kannst? Was ist bei dir dran? Ist bei dir dran, die Beziehung zu Jesus neu zu starten, in einem täglichen Miteinander mit Jesus, ihn zu begrüßen am Morgen, ihn mit reinzunehmen in deine Sorgen durch den Tag, in die Gespräche mit deinen Kolleginnen und Kollegen? Was ist bei dir dran? Das im Glauben anzunehmen und dich taufen zu lassen? dass der Glaube irgendwann bei dir dazugekommen ist und die Taufe als sichtbares Zeichen noch fehlt? Am 3. Juli haben wir wieder Tauftermin im Christustreff. Und vielleicht bist du hier und denkst, ja, das habe ich noch gar nicht gemacht. Dieses einmalige Zeichen im Leben, auf das ich immer wieder zurückblicken kann und mich daran erinnern kann, ja, stimmt, Gott hat das über meinem Leben ausgesprochen. Du gehörst zu mir. Dann komm auf uns zu. In den kommenden Tagen melde dich im Büro, komm auf mich zu, dann können wir über die Taufe sprechen. Oder wer muss von dir hören, wo du heute merkst, ja, ich bin eigentlich einer in dieser Reihe von denen, die bisher geschwiegen haben, nicht glauben konnten oder was auch immer, aber eigentlich weiß ich genau, da bin ich so dicht dran an jemandem, ich müsste eigentlich nur von Jesus erzählen. Dann mach es fest. Rede es heute, sprich es heute hier im Gottesdienst mit Jesus durch, bete dafür, gleich während des Abendmahls. Überhaupt, das Abendmahl werden wir gleich zusammen feiern. Abendmahl als ein Stück Wegzehrung auf dem Weg mit Jesus. Das mitzunehmen, zu schmecken und zu sehen, dass es nicht nur im Kopf stattfindet, sondern auch ins Herz rutschen kann. Dass Jesus, dessen Leib und dessen Blut gegeben wurde für uns, heute lebt und regiert in unseren Herzen. Jesus lädt uns ein, in seine Nachfolge, mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Und ich lade euch ein, dass wir aufstehen und miteinander unseren Glauben bekennen. Mit dem Glaubensbekenntnis, wo viele dieser Verse, die wir gehört haben, auch mit vorkommen. Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist. Geboren von der Jungfrau Maria. Gelitten unter Pontius Pilatus. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am 3. Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Amen. Danke, Herr Jesus. Danke dafür, dass du auferstanden bist und lebst. Dass du den Tod besiegt hast. Und danke, dass du in deinem Heiligen Geist uns Glauben schenkst, dass wir das aussprechen können vor dir und vor dieser Welt, dass wir an dich glauben. Und dass wir glauben, dass dir nichts unmöglich ist, nicht mal den Tod zu besiegen. Und danke dafür, dass du an uns arbeitest, dass wir Schritt für Schritt heil werden auf dem Weg mit dir und zu dir. Und danke, dass du weißt, wo du bei jedem von uns dran bist, was der nächste Schritt ist, den du tun möchtest. Und danke dafür, dass wir das oft auch wissen. Und ich möchte dich bitten darum, dass du uns das fest ins Herz schreibst, ist der nächste Schritt, den du gehst mit uns, gut ist, Heil schafft in uns und für diese Welt. Und ich bitte dich darum, dass du uns festen Glauben schenkst und dass du uns den Mut schenkst, den Schritt, der uns vor Augen steht, nun auch konkret zu tun. Lass du nicht locker, sondern mach uns das wichtig und schenk uns Begleiterinnen und Begleiter, Geschwister, die uns darin bestärken und helfen. Danke, du auferstandener Herr, Kyrios Jesus. Amen.